Deutschlandfunk. Der Tag.
These are the days that we dread. Crossing the channel in unseaworthy vessels is a lethally dangerous endeavor.
Solche Tage fürchten wir, sagt da Großbritanniens Innenministerin Suella Braverman. Es ist ein lebensbedrohliches Wagnis, den Ärmelkanal in nicht seetüchtigen Schiffen zu überqueren. Das war im vergangenen Dezember. Und an diesem Wochenende der nächste Schock. Wieder sind Geflüchtete auf dieser Route ums Leben gekommen. In welches Licht rückt das die Politik der konservativen Regierung in London, die bei dem Thema Migration vor allem auf Abschreckung und auf Härte setzt? Das versuchen wir gleich zu klären. Und mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon spreche ich außerdem über den schier endlosen Fall Hunter Biden. Der Sohn des US-Präsidenten hat ja schon länger die Justiz im Nacken. Künftig kommt jetzt auch noch ein Sonderermittler des Justizministeriums ins Spiel. Und das verschärft die Lage für den einen Biden wie für den anderen im Weißen Haus. Das ist der Tag für diesen 14. August 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Migranten abhalten, zum Beispiel von dem Versuch, in kleinen Schlauchbooten den Ärmelkanal zu überqueren. Das hat Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak als Parole ausgegeben. Und dann, mitten in den Parlamentsferien, dass 6 Menschen aus Afghanistan sterben, als ihr Boot voller Geflüchteter in der Nähe von Calais im Norden Frankreichs in Seenot gerät. Die französische und auch die britische Küstenwache können etwa 50 Menschen retten, etwa 10 weitere gelten aber immer noch als vermisst. Grund genug für uns, einen Blick auf den Umgang mit Geflüchteten in Großbritannien zu werfen. Christoph Prössl ist in London Korrespondent für die ARD. Grüß dich, Christoph.
Ja, hallo, guten Tag.
Also 6 Menschen sterben bei dem Versuch, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Das ist beileibe nicht die erste Tragödie dieser Art. Wie groß ist in diesen Tagen das Echo in Großbritannien?
Das Echo ist ziemlich groß, das muss man sagen. Gestern schon in den Sonntagszeitungen, davon gibt es ja hier sehr viele, war das eigentlich eines der großen Themen. Beispielsweise im Sunday Mirror titelten die Autoren, die Journalisten, wie viele müssen eigentlich noch sterben, bis die Tories das in den Griff bekommen. Es gibt aber auch die andere Seite, beispielsweise The Mail on Sunday. Das ist ja ein Blatt, das ist immer sehr regierungstreu, immer sehr nah an den Konservativen, setzt sich ein für eine sehr harte Asylpolitik und dort ist zu lesen, schuld waren eigentlich die Franzosen. Also es wird auch analytischer heute zum Beispiel dann mit ein bisschen Abstand daran gegangen, woran es liegt, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Und in den Kommentaren, das finde ich persönlich ganz interessant nochmal zu sehen, zum Beispiel in der Times heute, dann auch die Forderung, wir brauchen einen tragfähigen Plan für Migranten statt Rhetorik. Das kann man so unterschreiben, aber es wird eben auch wenig dazu gesagt, wie denn ein solcher Plan aussehen könnte. Also ich nenne das alles ziemlich große Hilflosigkeit.
Und wenn du jetzt schon von Hilflosigkeit sprichst, dann können wir noch etwas genauer drüber sprechen, weil eigentlich macht jedenfalls der Premierminister ja immer den Anschein oder erweckt den Anschein, er hat einen ordentlichen, vernünftigen und eben hoffentlich auch tragfähigen Plan. Er sagt, ich will die Überfahrt von Geflüchteten auf diesen Booten, diese gefährliche Überfahrt, bei der es so viele Tote immer wieder gibt. Ich werde das und ich will das stoppen. Das ist sein erklärtes Ziel. Muss man denn sagen, das hat bisher überhaupt keinen Erfolg?
Ja, das ist schwierig mit Zahlen zu untermauern. Heute Morgen hat beispielsweise der Gesundheitsminister in einem Interview dazu Stellung genommen in der BBC und er sagt, die Zahlen bislang, 16.600, sind etwas niedriger als im Vorjahr. Man muss aber auch sagen, im Moment ist die Schönwettersaison. Das heißt, jetzt im Moment finden sehr viele Überfahrten statt. 509 Migranten sind zum Beispiel gestern wieder in England angekommen. Das heißt, diese Zahlen könnten noch sehr viel größer werden. Wir haben im Jahr 2022 knapp 50.000 Asylsuchende gehabt, die mit den Booten über den Ärmelkanal kamen. Die Zahl wird sich vermutlich irgendwo da auch wieder einpendeln und viele hier argumentieren halt in der Regierung, die auch hinter der Regierungspolitik stehen, auch viele Experten, viele Zeitungen, das ist viel, das schaffen wir nicht, das überfordert die Systeme. Da kann man natürlich aus deutscher Sicht nur sagen, angesichts dieser Zahlen, wo ist eigentlich euer Problem? Aber da läuft die politische Debatte hier in Großbritannien, England eben anders.
Und die Konservativen sagen ja auch, wir wollen mit dieser Regierung dafür sorgen, dass weniger Migrantinnen und Migranten kommen. Ja. Man kann oft lesen, das ist eine harte Politik, eine Politik der Abschreckung. Aus welchen Elementen besteht die denn?
Ja, im Moment sind da eben viele Elemente drin, die total unsicher sind. Man glaubt, dass es zum Beispiel hilfreich ist, wenn man in Aussicht stellt, den Asylsuchenden, dass sie verlegt werden nach Ruanda. Und da gibt es eben im Moment ein Urteil eines Gerichtes, das diese Politik noch aufhält. Das heißt, die Flüge dürfen nicht starten. Das Abkommen mit Ruanda ist schon geschlossen worden. Und da war eben der Gedanke der Regierung, wenn wir die Asylsuchenden dann dorthin schicken und deren Asylverfahren dort in Ruanda durchgeführt wird, dann haben die überhaupt kein Interesse mehr, nach England zu kommen. Und da ist schon der erste Punkt, wo man sagen muss, wird das wirklich so sein? Also erstens ist es noch kein Flugzeug geflogen. Es gibt jetzt noch eine Gerichtsentscheidung, die im November wahrscheinlich getroffen werden wird. Dann ist die zweite Frage, wird das dann wirklich auch die Menschen abschrecken? Viele Migrationsforscher sagen nein, weil viele nehmen ja auch in Kauf beispielsweise die gefährliche Überfahrt und sind eben der Meinung, sie kommen schon irgendwie durch, sie werden sich irgendwie eine Chance ergattern können. Das ist ja auch sehr menschlich, also vielleicht auch das falsche Mittel. Und dann sieht man eben die großen Schwierigkeiten, die diese Regierung hat bei der Bearbeitung der Asylanträge, bei der Unterbringung. Da gab es in der letzten Woche auch nochmal einen großen Skandal um ein Wohnschiff, das jetzt hergerichtet werden sollte. Also diese Regierung versagt an vielen Punkten und das ist in der vergangenen Woche und jetzt auch am Wochenende mit den Unglücken im Ärmelkanal nochmal sehr deutlich geworden.
Und geht es der Regierung, soweit ich das weiß, nicht auch darum, diejenigen abzuschrecken, die als Schlepper unterwegs sind, als Schleuser, also die, die solche Fahrten organisieren? Ich glaube, auch da hat die Innenministerin Suella Braverman doch ordentliche Signale gesetzt, auch in diese Richtung soll etwas unternommen werden, das eben Schlepper abschreckt vor allem.
Ja, genau. Das ist das Gesamtpaket. Also die Schlepperbanden werden immer wieder angesprochen. Es gibt auch Strafen, die denen angedroht sind, die mittlerweile sehr hoch sind. Aber da gibt es eben auch die Schwierigkeit, wo operieren die? Die operieren über die Grenzen hinweg, nicht unbedingt in England, sondern viele dieser Schlepper sind eben auch in Europa tätig, setzen die Leute dann an der französischen Küste in die Boote und die fahren dann hier rüber. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, dem alleine in England nur entgegenwirken zu können. Und das zeigt so ein bisschen auch die Schwierigkeit Englands oder Großbritanniens, dass die Regierung glaubt, man kann da sehr gut vorgehen und man muss nur einfach hart durchgreifen. In Wahrheit ist es aber vielleicht eher die Frage, und das dämmert jetzt dem einen oder anderen auch in der konservativen Partei, ob man nicht auf europäischer Ebene Absprachen treffen muss, mit den Franzosen doch besser zusammenarbeiten muss. Gibt ja auch schon Abkommen, da fließt ja auch schon Geld. Aber ob da auf dieser Ebene nicht viel mehr passieren muss, also da zeigen sich auch so ein bisschen die Folgen des Brexits. Da zeigen sich die Folgen, dass es eben schwieriger geworden ist, hier wieder zu so einer Arbeitsebene zurückzufinden. Ich glaube, das ist wichtig und da wird die Regierung sicherlich auch versuchen hinzukommen.
Und wenn du erzählst, dass man es den Asylsuchenden so schwer macht, wie es irgendwie geht, dass da Strafen für Schlepper im Spiel sind, dass man sie jetzt verlegen will auf diese Wohnschiffe, hierzulande würde das einen Aufschrei hervorrufen, wenn man anfängt, so Wohncontainer irgendwo in den Hafen zu legen und da Hunderte von Asylsuchenden unterzubringen. In Großbritannien ist das ja immer noch der Plan, obwohl die ersten Versuche jetzt ja gescheitert sind. Also vieles von dem, was du erzählst, würde hier eine harte Debatte und harte Vorwürfe auch von Oppositionsparteien auslösen. Wie ist das in Großbritannien? Was sagt die Labour-Opposition?
Also hier ist das auch stark umstritten und viele sind der Meinung, dass das die falsche Politik ist, vor allem weil es nicht abschreckt. Labour hat sich zum Beispiel jetzt auch positioniert bei diesem Wohnschiff und hat gesagt, die Regierung ist eigentlich nur den Schlagzeilen hinterher und sollte eigentlich mal darüber nachdenken, eine ordentliche Migrationspolitik aufzusetzen. Und der argumentative Strang dahinter ist schlicht und ergreifend der, dieses Schiff ist gerade mal für 500 Personen ausgelegt. Man möchte die Kosten reduzieren, weil viele in Hotels untergebracht werden müssen. Aber das sind eben noch 50.000. Das heißt, das, was wir jetzt in den Schiffen haben oder auf dem Schiff haben sollten, denn dort gab es jetzt einen Bakterienausbruch, Legionellen, das heißt, es musste evakuiert werden. Was dort aber eigentlich untergebracht werden sollte, 500 Personen, das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das zeigt also auch wieder nur diesen Aktionismus, der eben auch von der Opposition von Labour kritisiert wird. Und dann gibt es eben auch viele Menschen, die sich Sorgen machen in England, in Großbritannien, das hört man schon, die sagen, hier geht in der Politik auch jede Menschlichkeit verloren. Und das ist nicht das Großbritannien, in dem ich mich wohlfühle. Aber ich glaube, man ist endlos hilflos. Also irgendwie gibt es das dubiose Gefühl bei sehr vielen Wählerinnen und Wählern, wir wollen nicht so viel Zuwanderung haben, aber wir können die Leute auch nicht im Ärmelkanal ertrinken lassen oder wir wollen auch nicht, dass Großbritannien das Land ist, in dem sie auf Wohnschiffen in katastrophalen Verhältnissen untergebracht werden.
Und Hilflosigkeit ist ja das nur am Rande. Ein Stichwort, was sicherlich nicht nur für alle in Großbritannien zutrifft, sondern ja auch uns in der Europäischen Union seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und das Stichwort Hilflosigkeit kommt einem ja auch schnell in den Sinn, wenn es darum geht, irgendwie diese Migration einigermaßen ordentlich und dabei menschlich zu organisieren und zu steuern. Eine Frage noch zu den Tories, weil du gesagt hast, also Rishi Sunak, der fährt da wirklich eine rhetorisch jedenfalls harte Linie. Ist das denn bei den Tories unumstritten, dass das sozusagen die richtige Parole ist bei diesem Thema?
Ich glaube, dass die Tories jetzt an dem Punkt sind, dass sie merken, dass diese harten Parolen alleine nicht helfen und sie wollen eigentlich eine bessere Politik dahinter. Es gab jetzt auch schon kritische Stimmen gegenüber der Innenministerin, die gesagt haben, gerade dieser Legionellenausbruch in einer Woche, in der die Regierung zeigen wollte, wir kriegen das in den Griff, eine der wichtigsten politischen Entscheidungen, die wir treffen müssen, nämlich in der Migrationspolitik, das kriegen wir geregelt. Genau in der Woche brechen dort die Legionellen aus und genau das hat dazu geführt, dass einige jetzt sagen, das Innenministerium, das kriegt das nicht gewuppt, die kriegen das nicht gestemmt, die Ministerin muss zurücktreten und andere sagen, wir haben hier eine Dysfunktionalität seit Jahren. Also diese Stimmen kann man jetzt in der Partei vernehmen. Seit Jahren ist das Innenministerium nicht in der Lage, das in den Griff zu bekommen. Das kann nicht sein. Ja, vielleicht ist da auch das Gefühl mittlerweile in der konservativen Partei, so viele Jahre an der Regierung, man muss sich vielleicht irgendwo erneuern und es klappt einfach nicht mehr zu regieren. Also da merkt man schon, diese Partei geht ein Stück weit auch ihrem Ende entgegen, was die Legislatur angeht. Wahlen 2024, vielleicht ist es an der Zeit dann auch für eine andere Regierung. Dieses Gefühl, glaube ich, auch in der eigenen Partei.
Christoph, vielen Dank nach London.
Klar, gerne.
Ich denke, es ist ziemlich klar, dass Hunter Biden als früherer Drogenabhängiger sich wahrscheinlich unethisch verhalten und möglicherweise strafbar gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das auch den Präsidenten betrifft. Aber wir wissen alle, in welcher Zeit wir leben. Es geht nicht darum, was Realität ist, sondern wie es die Leute empfinden.
It's not what's real, it's how people feel.
Nach allem, was wir wissen, spricht der Abgeordnete Dean Phillips von den Demokraten da wohl einen zentralen Punkt an. Lange schon setzen die Republikaner in Washington alles daran, rund um die turbulente, teils unappetitliche und teils auch tragische Vergangenheit des Präsidentensohnes eine Art Empörungsmaschine zu füttern, die den Vater treffen, die dem Präsidenten politisch schaden soll. Für einen Augenblick schien ein Ende dieser endlosen Geschichte greifbar. Jetzt aber hat das Justizministerium im Fall Hunter Biden einen Sonderermittler ernannt. Eine schlechte Nachricht für Joe Biden im Weißen Haus. Ganz schön schwer, in diesem Fall überhaupt noch den Überblick zu behalten. Deshalb hat Doris Simon in Washington im Gespräch erst noch einmal geklärt, worum es im Kern eigentlich geht.
Es ist inzwischen ja ein wirklicher Fall und demnächst können wir davon ausgehen, dass es ein Gerichtsfall wird. Es ging zuletzt um insgesamt 2 Vorwürfe, die bekannt waren. Es ging um die Vorwürfe der Steuerhinterziehung. Hunter Biden hat viel Geld verdient für seine Arbeit als Beratung eines ukrainischen Energieunternehmens und eines chinesischen Geschäftsmannes. Im letzten Jahrzehnt hat dafür nicht ausreichend Steuern gezahlt und musste $100.000 Steuern nachzahlen. Das ist der eine Vorwurf, das ist ein Vergehen. Der zweite Vorwurf hängt zusammen mit dem Kauf einer Waffe 2018. Das ist erlaubt, aber Hunter Biden hat auf dem Formular angekreuzt, das wird hier in vielen Bundesstaaten standardmäßig gefragt, dass er nicht drogenabhängig sei. Das stimmte aber nicht. In seiner Autobiografie kann man nachlesen, dass er zu dem Zeitpunkt 2018 stark drogenabhängig war. Das ist technisch eine Straftat. Wegen dieser beiden Dinge, von denen wir wissen bis jetzt, ermittelte die Bundesstaatsanwaltschaft in Delaware gegen ihn. Und im Juni hatte es ja so ausgesehen, dass es eine Vereinbarung gibt, wie so häufig in den USA, zwischen der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern von Hunter Biden, die Dinge beizulegen, indem eben er längst nachgezahlt hat, die Steuern, die er schuldete, und in dem ein Verfahren, was hier oft gewählt wird, eben wenn Menschen angeben, sie seien nicht drogenabhängig, haben aber eine Waffe gekauft, auch angewendet würde, um da ebenfalls ein Verfahren zu vermeiden. Das heißt, Hunter Biden wäre für diese Vergehen und Straftat nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, sondern hätte diverse Auflagen bekommen. Damals war eine Sache schon komisch, als das verkündet wurde, dass die Verteidigung sagte, auf Nachfrage, ist denn der ganze Fall Hunter Biden damit abgeschlossen? Ja. Und der Staatsanwalt sagte nein. Und das Ganze wurde zum wirklichen Problem, als es dann vor Gericht ging. Denn auch bei einem solchen Plea-Deal muss immer eine Richterin natürlich erstmal darauf schauen. Und die Richterin hat gesagt, nee, also das kann nicht sein. Was jetzt offenbar wurde, ist, dass es wohl weitere Ermittlungen gibt der Staatsanwaltschaft. Und der Streit zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft damals sich darauf konzentrierte, ob denn die Beilegung dieser beiden Dinge auch Immunität für weitere Ermittlungen gewähren würde. Und die Verteidigung meinte ja und die Staatsanwaltschaft hat gesagt nein. Jetzt jedenfalls letzter Schritt war, dass am Freitag US-Justizminister Merrick Garland den bisherigen Generalbundesanwalt in Delaware, David Weiss, jetzt zum Sonderermittler ernannt hat. Und das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es woanders noch Ermittlungen gibt gegen Hunter Biden. Denn als Sonderermittler hat er eine wichtige Fähigkeit mehr. Er kann dann auch Verfahren in anderen Bundesstaaten gegen Hunter Biden eben weiterverfolgen.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Es gibt, es liegt quasi auf dem, es ist kompliziert. Deswegen reden wir ja drüber. Es liegt auf dem Tisch und wir können als gesetzt annehmen, weil eben Hunter Biden sich ja schuldig bekannt hat, dass es eine Steuerhinterziehung in einem erheblichen Ausmaß gegeben hat und dass er eine Waffe besessen hat und dabei eine Straftat begangen hat, weil er tatsächlich drogenabhängig war, das aber nicht zugestanden hat. Und er hat versucht, jetzt kommen wir zum politischen Kalkül, die Sache, den ganzen Fall quasi aus der Welt zu schaffen und aus dem Fokus der Öffentlichkeit, indem er sagt, ich schließe eine Verabredung, eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft. Ich sage, ich bekenne mich schuldig. Ich habe schon längst meine säumigen Steuern nachgezahlt. Aber damit ist das Ding jetzt auch durch. Und ich, Hunter Biden, komme deswegen dann nicht ins Gefängnis. So, und das hat nicht geklappt. Heißt das im Umkehrschluss, weil die Richterin gesagt hat, mir reicht das nicht und da sind noch zu viele offene Fragen, dass jetzt einigermaßen klar ist, dass es doch ein Gerichtsverfahren geben wird, dass also diese Absicht, ein solches Gerichtsverfahren zu verhindern, zu vermeiden, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist?
Davon gehe ich aus.
Und wann wird das sein?
Das ist absolut nicht klar, weil ja auch noch nicht klar ist, ob und wenn ja, welche weiteren Vorwürfe und Ermittlungen es gibt gegen Hunter Biden. Es gibt dieses starke Gefühl, dass da noch was sein muss. Warum sonst wird ein Bundesanwalt in Delaware, der alle Zuständigkeiten hat gegen die von dir und mir jetzt erwähnten bekannten Vorwürfe zu ermitteln, warum braucht er noch mehr? Der braucht nur mehr, wenn er auch Ermittlungen in anderen Bundesstaaten weiterverfolgen will.
Kommen wir denn damit wieder auf diese Spur, die die oppositionellen Republikaner seit Jahren reiten? Also diese Geschäfte, von denen du gesprochen hast, das viele Geld, was Hunter Biden mit einem chinesischen Staatsunternehmen verdient hat und mit einer Firma in der Ukraine unter anderem. Und wo man so das ungute Gefühl hat, gibt es da nicht einen Zusammenhang zu seinem Vater, der damals eben US-Vizepräsident war?
Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Die erste Frage von dir war, kann das in diese Richtung gehen? Ja, das kann in diese Richtung gehen, aber das kann ich auch nicht sicher sagen. Es kann auch in irgendeine andere Richtung gehen. Und zweitens, ja, dieses, und es ist halt mehr als ein Geschmäckle, es ist ein echtes Problem für US-Präsident Biden, diese Verbindung durch eben den Umstand, dass er Vater ist, eines Sohnes, der diese Geschäfte gemacht hat. Vater, der sehr hängt an diesem einen Sohn, der ihm noch geblieben ist. Das ist greifbar und das ist politisch das eigentliche Thema. Denn mit dem Plea-Deal, wie gesagt, ein Plea-Deal, eine Vereinbarung zwischen Verteidigung und Anklage, ist hier nichts Besonderes. Das ist hier in vielen Dingen die Regel, um ein langes und teures Verfahren zu umgehen. Das ist das eine. Es hätte vor allem eben diese ganze, ja, wie ein Klotz am Bein auch des US-Präsidenten, das hätte das mit einem Schlag beendet. Das wird nicht der Fall sein. Es wird Joe Biden, die Geschichte um Hunter wird ihn den ganzen Wahlkampf lang begleiten.
Und wir haben jede Menge ungeklärte Fragen, zum Beispiel, welchen möglichen weiteren Vorwürfen oder welchen möglichen weiteren Fehlverhalten dieser Sonderermittler David Weiss da jetzt noch auf der Spur ist, ob es einen Zusammenhang zu diesen anderen Geschäften gibt. Nun würde man ja vermuten, die Republikaner würden auf den Tischen tanzen vor Freude, dass es weitere Ermittlungen gibt, dass es sie geben wird, dass es möglicherweise ein Gerichtsverfahren geben wird, und stellt erstaunt fest, dass viele Republikaner diese Entscheidung, David Weiss als Sonderermittler zu berufen, ihn einzusetzen, kritisieren. Warum tun sie das?
Ja, das ist einfach ein Muster. Egal, was der US-Präsident macht, es ist wirklich ein Muster inzwischen. Es wird von großen Teilen republikanischer Politiker kritisiert und als zu wenig dargestellt. Sind nicht alle, aber es sind sehr viele. Ja, sie könnten auf den Tischen tanzen, habe ich anfangs auch gedacht. Denn David Weiss, hier wird ja immer gleich drauf geschaut, wer hat diesen Richter ernannt? Wer hat diesen Bundesanwalt in Delaware ernannt? Und David Weiss ist von Donald Trump ernannt worden. Und er ist von der neuen Regierung, vom Justizminister, natürlich mit dem Wissen des Präsidenten, bewusst im Amt gehalten worden, damit niemand sagen kann, oh, Joe Biden kümmert sich als erstes drum, den Trump ernannten Bundesanwalt da zu entfernen, der die Ermittlungen gegen seinen Sohn leitet. Denn das hatte Weiss ja schon zu dieser Zeit getan. Nein, Weiss ist im Amt behalten worden, meines Wissens als einziger führender Generalbundesanwalt oder einer der wenigen in den USA. Genau, um nicht den Eindruck von Parteilichkeit zu erwähnen. Jetzt kriegt dieser Mann auch noch mehr Zuständigkeiten. Das hatten die Republikaner in den letzten Monaten auch gefordert. Warum wird der denn nicht zum Sonderermittler gemacht? Wir haben da auch einen Sonderermittler im Fall Trump. Warum ist das so ungerecht in Sachen Hunter Biden? Jetzt wird David Weiss zum gemacht, aber wie gesagt, das reicht dann auch nicht. Und das wird immer so bleiben, egal was Biden oder das Justizministerium in dieser Sache machen. Diese Geschichte Hunter Biden ist einfach zu interessant auch als Wahlkampfmaterial für Teile der Republikaner.
Mit anderen Worten, was Joe Biden bisher versucht hat und wofür er einiges getan hat, nämlich klarzumachen, dass er sich, soweit er das irgendwie kann, komplett aus der Sache raushalten will, dass er jeden Eindruck einer Parteilichkeit vermeiden will oder einer Vorzugsbehandlung. Das wird, wenn ihn das jetzt die nächsten Wochen, Monate bis hinein in den heißen Präsidentschaftswahlkampf begleitet, das wird immer schwieriger sein, diese Linie weiter durchzuhalten, weil er wird natürlich, stelle ich mir vor, auf jeder Pressekonferenz danach gefragt werden, oder?
Er wird danach gefragt werden, aber das ist ja sowieso ein sehr schmaler Grat, auf dem er da immer gegangen ist, weil er einerseits immer ganz, ganz, ganz deutlich gemacht hat, wie sehr er an Hunter hängt und wie wichtig das ist, dass er als Vater diesen Sohn stützt. Nicht in seinen Geschäftstätigkeiten, aber zum Beispiel mit täglichen Anrufen. Wirklich auch in seiner Zeit als Vizepräsident, als sein Sohn ein Wrack war. Hunter Biden hat darüber, wie gesagt, in seiner Autobiografie sehr offen geschrieben. Ein absolutes Wrack war, aber täglich hat der Vater angerufen. Und es ist natürlich irgendwo auch tragisch, dass der Sohn damals in diesem Zustand die täglichen Anrufe des Vaters genutzt hat für seine Geschäftsbeziehungen. Nicht indem er vom Vater irgendetwas verlangt hat oder gefordert hat oder Joe Biden etwas gegeben hätte. Da hat ein Geschäftspartner von Hunter Biden neulich im Repräsentantenhaus zu Auskunft gegeben. Nein, einfach indem, wenn der tägliche Anruf kam, indem es ging eben ums Wetter, um die Familie und irgendwelche Oberflächlichkeiten, aber um Kontakt zu halten zu diesem Sohn, wo Biden Angst hatte, ihn zu verlieren, dann hat Hunter Biden oft das Telefon auf Lautsprecher gestellt, damit seine Geschäftsleute, seine Freunde, Bekannten mitbekamen, ja, da ist der Vizepräsident der USA und ich bin der Mann, der diese enge Verbindung hat. In diesem Sinne hat er es genutzt. Das schadet Joe Biden natürlich. Andererseits ist Joe Biden dann auch so überzeugt von der Bedeutung, engen Kontakt zu Hunter Biden zu halten, dass er ihn zum Beispiel auch immer wieder mitnimmt auf Dienstreisen oder einlädt zu Staatsempfängen, wie zuletzt.
Du hast es gesagt, wir können eigentlich jetzt schon davon ausgehen, dass diese Entwicklung mit dem Sonderermittler und den möglichen Folgen bis hin zu einem Gerichtsverfahren, dass all das Joe Biden in seiner Absicht, eine zweite Amtszeit zu bekommen bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen, schaden wird. Lässt sich schon irgendwie absehen, wie sehr ihm das schaden wird?
Es ist eine weitere Ablenkung von Inhalten und Themen. Biden versucht ja, den Gegensatz zu Donald Trump und einigen anderen republikanischen Kandidaten zu betonen. Ich mache hier eine Politik der ruhigen Hand. Ich tue hier Wahnsinnsdinge für Amerikas Wirtschaftsaufschwung, für die Industrie. Ich schaffe neue Jobs. Ich jag nicht jeden Tag eine andere, wie man auf Deutsch sagt, eine andere Sau durchs Dorf. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die er versucht zu vermitteln. Jetzt, wo sich die Ermittlungen gegen Hunter Biden weiter hinziehen werden, niemand weiß, was als nächstes da rauskommt in den Ermittlungen und wie es dann weitergeht. Das ist eine totale Ablenkung.
Das war der Tag für diesen 14. August 2023. An meiner Seite im Podcast-Team heute Petra Enzminger mit ihrer Premiere. Dankeschön dafür. Danke auch fürs Interesse und tschüss.